Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Dieses Gespräch wollte ich schon ganz lange führen. Joscha Grunewald ist Komponist, Sounddesigner und Audioeditor. Und nachdem ich ihn einmal in einem Videocall in seinem Studio gesehen habe, umgeben von Keyboards, Synthesizern, Gitarren, Trommeln, Monitoren und vielen, vielen Kabeln, hatte ich das Bedürfnis, ihn einmal ausführlicher über seine Arbeit auszufragen. Der Boom von Doku-Podcasts in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass Joschas Arbeit immer gefragter ist. Musik und Sounddesign sind zu zentralen Gestaltungselementen geworden, wann immer nicht nur Informationen vermittelt werden sollen, sondern auch eine emotional mitnehmende Geschichte erzählt wird. Dabei ist die Bandbreite natürlich groß, abhängig von der Machart, der Experimentierfreude der MacherInnen und wie immer von Produktionsbedingungen und Budgets. Joschas Arbeit war in den letzten Jahren in den Produktionen vieler großer Podcast-Firmen zu hören. Für THZ Media hat er unter anderem an Boys Club und Hitze mitgewirkt, die wir beide hier in Läuft besprochen haben. Für Haus 1 hat er letztes Jahr den Ton des ZDF-Frontal-Podcasts Lösch alles, Bro gestaltet. Und er gehörte zu den Teams von Produktionen wie Mammut, Amnesty Deutschland und Friedrich Merz, sein langer Weg zur Macht. Ich wollte von Joscha wissen, wie er im Zusammenspiel mit seinen Redaktionen für den perfekten Podcast-Sound sorgt. Es ist eher ein Werkstattgespräch als ein klassisches Interview geworden. Über die Elemente, die seine Tongestaltung ausmachen, die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Technik und den ganz besonderen Appeal des Marimbaphons. In der Medienkritik nach dem Interview bespreche ich die SWR-Dokumentation Robert Lemke – Wer bin ich? Von Martin Weinhardt. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Joscha, willkommen bei Läuft.
Hallo Alex, ich wünsche dir einen schönen guten Tag.
Ich fange einfach mal ganz groß an. Was macht gute Soundgestaltung für einen Podcast aus?
Also gute Soundgestaltung beginnt irgendwie schon beim Intro. Ist immer wichtig, irgendwie was zu haben, was die HörerInnen irgendwie wiedererkennen. Da ist das Intro natürlich irgendwie maßgebend erstmal. Alles andere ist dann ja eher Stimmungsuntermalung, wenn man so will, also ähnlich wie bei der Filmmusik, einfach, dass man Stimmung und Moods irgendwie erzeugt.
Aber es ist ja nicht nur Musik, würde ich sagen. Sounddesign gehört ja auch dazu. Was ist das für dich?
Also in meiner Arbeit, ich schreibe Intro-Musiken oder generell Musiken. Momentan schreibe ich auch einen ganzen Score für einen Podcast, also wirklich die komplette Originalmusik. O-Töne gehören ja eigentlich auch zum Sounddesign irgendwie dazu, gerade wenn man jetzt irgendwie Interviews durch Hostsprecher irgendwie unterbricht und da noch ein bisschen was unterlegt. Oder auch einfach, womit ich zum Beispiel sehr viel arbeite mittlerweile, sind so Drone-Loops und generell Loops im Allgemeinen, also kleine musikalische Fragmente, die man wiederholen kann, womit man quasi während der Produktion dann nicht mehr direkt nur noch die Musik schreibt, sondern ich, während ich die Folgen baue, einzelne Soundbites drunter setzen kann und die auch wirklich layer, dass ich quasi währenddessen neu komponiere, könnte man fast sagen, auch als Sounddesigner.
Dieses Modulare, das, was du gerade beschreibst, habe ich auch den Eindruck, ist ein wichtiges Element von Podcast-Musikgestaltung geworden, anders als bei Filmmusik, wo man das natürlich vielleicht auch manchmal hat, dass man Motive hat, die wieder auftauchen und so. Aber gerade dieses, dass man so einzelne Teile hat und die immer wieder neu zusammensetzt, zurückkehren lässt an bestimmten Stellen und so weiter. Und so arbeitest du auch, ja?
So arbeite ich mittlerweile immer mehr. Am Anfang tatsächlich weniger so. Da war ich ja auch irgendwie so ursprünglich von der Filmmusik eher komme, habe ich einfach auch wirklich viel mit Library-Musiken, also wirklich ganze Musikstücke gearbeitet, habe die immer ein bisschen entsprechend geschnitten, aber wenn ich jetzt Zeit im Studio habe, ich habe hier irgendwie relativ viele Synthesizer, nehme ich einfach immer wieder so Soundfragmente, wenn man so will, auf. Speichere mir die ab für später, falls ich sie mal irgendwann gebrauchen kann und brauche sie dann tatsächlich auch wieder. Gerade bei dem letzten größeren Projekt, was ich gemacht hatte, Amnesty Deutschland zum Beispiel, wo ich eine Titelmusik gekriegt habe, ich glaube, es waren 3 Loops und dann habe ich aber festgestellt, okay, das ist irgendwie ein bisschen wenig. Ich bediene mich noch aus meinem eigenen Portfolio, was ich einfach habe an Sounds und gestalte dann damit quasi, um Spannungen zu erzeugen oder irgendwie Drama zu erzeugen, wirklich kleine neue Musikstücke, die aber weniger arrangiert sind wie jetzt so ein normaler Song.
Anwar al-Buni und Anwar Raslan haben ein paar Dinge gemeinsam, zum Beispiel den Vornamen. Deshalb werde ich sie ab jetzt nur noch beim Nachnamen nennen.
Meistens stört es sogar eher, wenn man jetzt diese klassischen Aufbauten hat, dann kommt der Chorus und dann kommt die Hauptmelodie noch. Und das lenkt ja eigentlich nur ab von der Sprache, weil die Sprache spielt natürlich immer noch die wichtigste Rolle in einem Podcast, ne? Also es kann noch so tolle und schöne Musiken sein, so am Ende zählt der Inhalt.
Aber es gibt ja auch Ansätze, dass man manchmal sagt, man setzt die Musik etwas mehr ins Zentrum. Also in den Produktionen von Andan sieht man das ja manchmal zum Beispiel, dass die Musik richtig so ein eigener Player wird in der Handlung. Und dann gibt es manchmal in amerikanischen Produktionen, ich muss an sowas denken wie The Good Whale von letztem Jahr, wo es dann plötzlich eine Folge gibt, die dann eine Musical-Folge ist oder sowas.
Also wenn man es gewollt einsetzt, kann es ja auch wieder einen Erzählungsstrang irgendwie unterstützen, ne? Also wenn es dann wirklich darum geht. Ich arbeite jetzt gerade an einem neuen Projekt, wo ich, was ich eben schon mal erwähnt habe, wo ich den kompletten Score, also die komplette Musik schreibe. Und da gehen wir auch so ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir Musiken vor allem mehr Zeit geben und damit auch Protagonisten wiedererkennbar machen. Von daher ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Also am Ende ist es natürlich immer so, eigentlich kann man machen, was man will. Hauptsache es funktioniert. Das ist, es gibt dann auch nicht dieses eine Rezept, wo man sagt, okay, so und so solltest du es tun. Das kommt bei mir tatsächlich auch immer ein bisschen drauf an, was die Kunden dann in dem spezifischen Fall wollen. So. Manche wollen irgendwie längere Atempausen oder manche wollen es sehr zackig geschnitten haben, weil es irgendwie ein kurzes Format ist. Man muss gucken, dass man möglichst viel Informationen unterbringt. Und es geht wirklich mehr um die Informationen und gar nicht so stark um die Erzählung. Wenn es so mehr in dieser narrativen Ebene geht, kann man natürlich super auch mit längeren Musiken, die auch Wiedererkennungswert geben, arbeiten.
Wie sehr muss man dabei darauf achten, dass man Klischees entweder vermeidet oder bewusst bedient?
Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, eher versuch's zu vermeiden. Aber auch da gilt wieder, naja, man kann natürlich auch damit spielen. So, ich hatte zum Beispiel eine Folge für den Podcast Too Many Tabs. Genau, und die haben so eine Spezialfolge gemacht, eine True-Crime-Folge. Der Podcast ist ja ein lustiges Format eher so. Das heißt, das wurde so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und da kann man natürlich, also bei sowas, wenn es dann ironisch wird, kann man natürlich super gut mit so auch mit Klischees spielen. Ne? So, ich habe irgendwie dann ein kleines Intro dafür produziert so und wirklich so diese klassische True-Crime-Schiene rausgehauen, auch ein bisschen dicker, so, also auch ruhig ein bisschen epischer. Grundsätzlich bei seriösen, in Anführungsstrichen, Formaten würde ich natürlich sagen, ja, versuch die Klischees zu vermeiden und versuch Neues auf jeden Fall. Also das Marimbaphon hat irgendwie so ein bisschen ausgesorgt, aber das war ja zum Beispiel so ein Instrument, was irgendwie so ein fast ein Klischee-Podcast-Erzählinstrument wurde irgendwie so. Ne?
Warum eigentlich? Das habe ich mich immer schon gefragt, warum diese Marimba-Arpeggios so beliebt waren.
Naja, man muss sagen, das funktioniert gut. Du hast so diese einzelnen Töne, die haben so was, der Sound an sich, also das Timbre ist so ein bisschen mystisch, ja, fast so, hat aber, also hat immer irgendwie was Neugieriges auch drin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie das dann immer so ist. Da hat irgendeiner mal mit angefangen, wahrscheinlich in den USA oder ganz sicher in den USA, irgendwie bei American Life oder was auch immer. Und dann haben wahrscheinlich irgendwelche Leute wie ich gedacht, oh, das funktioniert ja irgendwie gut zum Erzählen. So, ne? Es sind diese einzelnen Töne, die aber irgendwie eine Attack haben, also einen Anschlag, aber trotzdem so ein bisschen auch nachhallen, auch nicht zu aufdringlich sind. Es mischt sich ganz gut mit der Sprache. Man hat irgendwie einen Rhythmus meistens, weil du halt so Arpeggios oder sowas dann ja irgendwie doch spielst damit. So, ne? Und dann ist auf einmal der Hype da und alle machen es.
Wie stehst du zum Einsatz von Soundeffekten? Ich zum Beispiel habe festgestellt, dass es eine zunehmende Verhörspielung von so Storytelling-Podcasts durch Soundeffekte gibt. Also, dass die ErzählerInnen zum Beispiel Szenen beschreiben und man dann, obwohl es keine O-Töne davon gibt, eine nachgespielte Szene in Soundeffekten sozusagen im Hintergrund zu hören ist zum Beispiel.
Also, du meinst so Footsteps, Zugfahrten. Zugfahrt ist irgendwie ein Klassiker auch geworden, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ich reise gerade bei journalistischen Podcasts, weil du da irgendwie immer diese Anreise zu irgendeiner Recherche hast oder so und oft ist es dann der Zug, mit dem sie fahren. Und mir macht das natürlich Spaß. kann ich ganz klar sagen. Auch gerade die Sachen dann so ein bisschen nachzustellen. Jetzt kann man natürlich sicherlich so über diesen journalistischen, inwieweit ist das dann, weil es nicht der Originalton ist, journalistisch korrekt. Da kann ich mich ja zum Glück als Sounddesigner so ein bisschen rausziehen aus der Debatte. Deswegen würde ich erstmal sagen, ich stehe da schon ganz positiv hinter, weil ich da irgendwie, es macht einfach Spaß. Und da ist das dann natürlich immer eine schöne, desto mehr ich von solchen Sachen zu tun habe, desto mehr abwechslungsreicher ist mein Job und daher bin ich pro Soundeffekt.
Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du mit den Redaktionen natürlich eng zusammenarbeitest. Mit welchen Wünschen kommen die normalerweise so am Anfang erstmal auf dich zu?
Ich habe manchmal das Gefühl, mein Job ist immer noch nicht ganz deutlich, was ich denn alles mache. So, weil ich halt so diese Mischung aus Komposition, Sounddesign plus dieser ganze tontechnische Restaurations-, Audio-Restaurations-Aspekt, der da einfach mit zukommt und ich ja irgendwie alles bediene, ne? Die erste Aufgabe ist meistens immer, okay, wir brauchen Sound, Musik, möglichst Originalmusik, meistens aber auch nur Intro und das Outro und gegebenenfalls irgendwie ein, zwei Trenner und sowas oder Moderationslayer, was so alles aus einem Bett besteht. Das ist quasi so das Erste, was meistens angefertigt wird von meiner Seite, also wenn sie auf mich zukommen. Und dann geht's halt irgendwann wirklich in diese in den Produktionsprozess der Folgen.
Und wie ist da deine Rolle und die Zusammenarbeit mit den Leuten, die journalistische Seite des Podcasts machen?
Es kommt immer ein bisschen drauf an, tatsächlich. Also es gibt auch Leute, wo ich teilweise vorgeschnittene Sachen schon kriege, Projekte. Oder auch, wo ich wirklich alles mache. Dann ist es so ein bisschen so eine Mischung. Ich mache auch ein bisschen Regie, in Anführungsstrichen, weil ich natürlich irgendwie der Erste bin, der das alles zusammengebaut hört. Das heißt, ich entscheide im ersten Moment schon über Pausen. Längen von Musik gesagt wird, wie lange mache ich eine Pause? Lasse ich die Musik ausklingen? Lasse ich sie nicht ausklingen? Mache ich irgendwie einen Wusch, dass es irgendwie das Spannende gesagt wird? Es geht hoch. Und zack, Stille. Also es ist so eine Mischung aus Regie und Sounddesign. Es ist relativ selten so, dass ich wirklich ganz genaue Anweisungen im Skript habe. Es gibt immer so ein bisschen so Andeutungen, ja, da könnte man vielleicht Musik probieren. Oft ist das aber, glaube ich, nicht so klar und funktioniert meiner Erfahrung auch nicht so gut, sondern es funktioniert schon gut, wenn ich erstmal das baue und dann wird entschieden, na, okay, da ist vielleicht zu viel Musik, weil ich natürlich auch nicht so tief in den Skripten drin bin und in dem Inhalt, dass ich teilweise einfach Musiken länger mache, als sie vielleicht sein sollten oder nicht ganz mitkriege bei der ersten Version, ah, okay, da ist irgendwie, eigentlich ändert sich hier gerade die Stimmung. Sowas passiert dann öfters so. Meistens mache ich so, dass ich am Anfang auch bewusst einfach ein bisschen mehr mache, so, weil rausnehmen kann man immer noch irgendwie so. Genau, und dann geht das meistens ein paar Mal hin und her, ne?
Aber ich finde es interessant, dass auch dieser Aspekt, wir haben uns auf dem So Many Voices Festival ja letztes Jahr getroffen im November und da hattest du auch ein Panel und da kam dieses Thema Regie, was ja eine Rolle ist, die im klassischen Radio eigentlich immer vorhanden ist. Egal, ob man ein Hörspiel macht oder ein Feature oder andere Formate, es gibt eigentlich immer eine Regie. Es gibt eine Regie für die Sprachaufnahmen und es gibt eine Regie, die irgendwie so das Gesamtgefüge im Blick hat. Und das ist bei Podcasts häufig nicht so, richtig?
Nee, ist es tatsächlich relativ selten so. Das wird dann eher so aufgeteilt zwischen mir und Redaktion. So, ich mache quasi so diese erste Vorregie und mache einfach, wie ich denke, wie ich ein gutes Gefühl habe.
Das heißt, damit hast du auch schon eine gewisse Verantwortung für den Gesamtsound des Podcasts eigentlich.
Definitiv, ja. Also gerade, weil ich natürlich auch die Musiken aussuche. Das ist manchmal schon so ein bisschen so, dass man auch vorsortiert kriegt. Bei manchen Projekten kriege ich auch schon Sachen, die ich verwenden soll. Ich suche aber natürlich trotzdem oft auch. Und wenn es nur dann gar nicht mal wirklich Musiken sind, sondern nur irgendwelche Drone-Loops, die ich nochmal irgendwo drunter mache, um zu meinen, okay, da müssten wir was machen oder dann doch den Dialog mal noch ein bisschen länger unterm Haus ziehe. Aber klar, da bin ich schon, also ich habe schon eine Entscheidung. Die wird natürlich dann auch manchmal revidiert. Damit muss ich leben können, kann ich natürlich auch so. Ne? Ich meine, das ist ein kreativer Prozess. Ich arbeite mit denen an dem Projekt so. Das Projekt gehört uns allen in Anführungsstrichen. Aber es gibt eigentlich nie, ich glaube, ich hatte noch nie quasi diese, auch wenn ich jetzt auf die Abspende so achte, das Wort Regie.
Findest du, sowas bräuchtest?
Manchmal würde ich es mir wünschen, ja. Ja, kann ich einfach so sagen. Ja, manchmal würde ich es mir wünschen. Ist es halt irgendwie dann doch alles meistens sehr eng budgetiert und dann werden auf solche Stellen wird dann meistens verzichtet, ne? So, gerade weil die wahrscheinlich oder viele dann auch gemerkt haben, na, es geht ja auch irgendwie ohne.
Es gibt ja, also da das ja heutzutage alles digital abläuft, gibt es ja ganz neue Möglichkeiten, Klang auch zu manipulieren. Das ist jetzt durch Stimmengeneration mit KI und so natürlich nochmal, hat das nochmal eine zusätzliche Dimension bekommen. Ich erinnere mich zu Boys Club vor 2 Jahren, hast du auch mehrfach öffentlich drüber gesprochen, dass ihr dort Stimmen mit KI oder mit Algorithmen anonymisiert habt. Gibt es da Grenzen für dich?
Ja, das kommt immer so ein bisschen natürlich auch wieder drauf an, aus welcher Sicht ich das sehe. Ne? Sehe ich das aus der Sicht des Sounddesigners, der Spaß hat, Sachen zu verfremden oder generell mit Technik und Sound zu arbeiten? Dann sage ich natürlich erstmal nee. Es ist super schwierig. Also am Ende ist es so, das Zeug ist in der Welt und es wird genutzt, glaube ich. So. Und man kann sich da auch nicht wirklich gegen wehren.
Ich habe zum Beispiel mal gehört, ach, das ist so schade, manchmal möchte man bei Leuten an einer bestimmten Stelle schneiden, weil der Gedanke eigentlich zu Ende ist, aber blöderweise sind die mit der Stimme nach oben gegangen an der Stelle.
Ja.
Wenn man jetzt die Gelegenheit hätte, das so zu verändern, dass die Stimme dann nicht nach oben geht, ist das was du machen würdest?
Habe ich so oft. Gerade weil es da auch wieder ist, redaktionell wird oft mit Text gearbeitet, die hören die Audios ja nicht und sagen einfach, okay, da mach da einen Schnitt so. Und dann merkst du aber, eigentlich ist das Wort danach wird verbunden mit dem Wort davor. Also ich kann hier gar nicht wirklich schneiden. Ne? Ich versuche dann meistens eher zu sagen, können wir nicht gucken, ob wir den Satz danach nicht auch noch irgendwie mit reinkriegen oder zumindest so. Das ist natürlich die optimale Lösung. Eigentlich würde ich sagen, naja, es muss eigentlich nicht sein. Weil, wie sagt man so schön, das hört sich weg. Ich würde fast denken, das hört eigentlich niemand so wirklich. Also außer die Leute, die halt wie ich da 10-mal sitzen und den Schnitt machen und diese ganze Stelle 10-20-mal hören und sich denken, ah, wie schlimm, da geht aber der Ton jetzt eigentlich, müsste es ja abschließen.
Aber den Wunsch, solche oder andere Manipulationen sozusagen für den schöneren Klang vorzunehmen, hast du auch bisher von Redaktionen noch nicht bekommen?
Ja, meistens kommt dann eher, kannst du den Schnitt sauberer machen? Und dann sage ich, nee, geht nicht, sorry.
Musik lässt sich ja auch ganz gut generieren inzwischen eigentlich. Mhm. Gerade könnte ich mir vorstellen, solche Loops ist eigentlich eine leichte Aufgabe für so eine generative KI. Braucht es dann die Komponisten in Zukunft überhaupt noch?
Also ich glaube, das ist jetzt ja auch wieder dieses Orakeln irgendwie, ne? Wie das immer so ist. Ich glaube schon, weil Menschen gerne mit Menschen arbeiten, braucht's das. Ich habe selber schon mit so Large Language Modellen irgendwie, in dem Fall war es dann, glaube ich, ChatGPT, mir bei Kompositionen helfen lassen als Komponist, dass ich gesagt habe, ah, warte mal hier, ich habe hier ein Projekt. Genau, ich habe zum Beispiel für die Elbphilharmonie Sounddesign-Sachen gemacht, für deren Podcast-Portfolio, die haben so einen digitalen Audio-Flyer, also die Konzertbesuche. Und da habe ich mich einfach ein bisschen drüber unterhalten, wie ich das Elektronische, also das Moderne, was die Elbphilharmonie gerne drin haben wollte, mit dem Klassischen verbinden konnte. So, ne? Das war ganz interessant und das hat mir auch ein bisschen geholfen. Die komplett generierten Sachen, das ist halt auch immer ein bisschen Glücksgriff. Habe ich das Gefühl. Also ich habe auch schon damit gearbeitet mit diesen Tools und da versucht Sachen zu machen und das funktioniert immer erstaunlich gut, aber wenn ich einen bestimmten Teil aber anders haben möchte, dann wird es wieder schwierig. So. Und das kann man natürlich mit einem Komponisten viel besser machen, so, ne? Dass man sagt, okay, Joscha, das finde ich total cool, so diese erste Stelle, aber da brauchen wir irgendwie eine Änderung, das ist mir irgendwie zu pathetisch oder sonst was, ne? So, deswegen glaube ich, es wird wahrscheinlich irgendwann so eine Mischung sein, dass Leute wie ich sich die KI auch wieder als Tool nutzen und das noch mehr bei Musik machen. Also, und wenn sich da Leute bedienen, auch Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Musiktheorie haben, finde ich das einen fairen Prozess. Also wieso nicht sollen sie das verwenden? Das heißt ja nicht dann gleich, dass sie schlechte Musiker sind. Sie haben vielleicht dann andere Qualitäten, die das dann wieder original machen.
Wo siehst du denn generell noch Potenzial für Kreativität? Du hast auch relativ am Anfang mal gesagt, dass Neues ausprobieren immer Spaß macht natürlich. Wo würdest du gerne noch hingehen? Wo sind Podcasts vielleicht zu formelhaft schon geworden? Wo könnte man noch über diese Formeln hinausgehen, hinauswachsen?
Ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht so auf Podcast beschränken, sondern auf Audio. Also interessant ist ja zum Beispiel, was ich eben schon kurz erwähnt hatte, die Elbphilharmonie hat angefangen, die Konzerteinführungen, die normalerweise als Text vorhanden waren, da haben die angefangen, okay, wir machen das als Audio, können wir direkt Soundbeispiele drunter legen.
Im zweiten Fall wird der Resonanzraum im Brustbereich genutzt, um einen sehr tiefen und einen hohen pfeifenden Ton gleichzeitig zu erzeugen.
Das war jetzt so mein letzter Aha-Moment, wo ich dachte, dafür funktioniert Audio natürlich auch super. Podcast-spezifisch, mir ist aufgefallen, dass es wirklich insgesamt ein bisschen weniger wird. Es gibt zumindest, was mich betrifft, weniger Talk-Anfragen und mehr aufwendig produzierte Anfragen. Dafür aber kürzer. Also was tatsächlich passiert ist, es gab am Anfang, waren es eigentlich meistens immer so 10 Folgen pro Staffel, weil die werden ja irgendwie budgetiert. Das heißt, man muss sich irgendwie sagen, okay, wir machen 10 Folgen. Dann waren es irgendwann 8 und mittlerweile sind es eher so 6. Das heißt, das liegt einfach daran, weil die Budgets sind nicht wirklich größer geworden. Aber dadurch, dass die Produktionen aufwendiger werden, muss man dann halt irgendwie gucken, okay, wir kriegen das auch in 6 erzählt. Und meistens ist es auch so, dass die Sachen eigentlich auch in weniger Folgen erzählt werden können.
Joscha, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wie porträtiert man jemanden, der Teile seiner selbst immer verborgen halten wollte? Robert Lemke ist denen, die ihn noch kennen, wahrscheinlich vor allem als Moderator der Ratesendung Was bin ich bekannt? Als Kasperl, wie er es selbst ausdrückte. Wer tiefer in der Rundfunkgeschichte bewandert ist, weiß vielleicht noch, dass er lange leitende Aufgaben beim Bayerischen Rundfunk hatte, zuletzt als Chefredakteur, und dass er verantwortlich war für die Rundfunkübertragung der Olympischen Spiele in München 1972.
Wir hoffen, dass wir uns von dem Bild, das hier in die Welt getragen wird und das die ausländischen Kommentatoren mit ihren Worten begleiten werden, dass wir uns dieses Bildes nicht zu schämen haben.
Doch Lemke hatte auch eine bewegte Familiengeschichte. Sein Vater war Jude, der nach der Trennung von seiner Frau nach Großbritannien emigrierte. Sein Stiefvater terrorisierte seine Mutter und denunzierte Lemke bei den Nazis. Das letzte Kriegsjahr verbrachte Lemke versteckt auf einem Bauernhof in Oberbayern. Über all das wollte der Journalist nie sprechen. Seine Kinder und Enkelkinder haben unter diesem Schweigen teilweise gelitten. Es gibt Dokumente, durch die sich Lemkes Lebensgeschichte erzählen lässt. Einige Zeitzeugen leben auch noch und können interviewt werden. Selbst der heute 103-jährige Filmemacher Georg Stefan Troller. Doch viele der Quellen sind nicht fernsehtauglich. Etwa das Buch, das Lemkes Tochter Ingrid über ihn geschrieben hat. Gerichtsunterlagen aus den 30er Jahren. Zeitzeugeninterviews aus dem bayerischen Dorf. Und vieles, was Lemke selbst aufgeschrieben hat. Wenn auch meist in Aphorismen und Anekdoten. Deswegen greift Filmemacher Martin Weinhardt zu Spielszenen, um die schriftlichen Dokumente zum Leben zu erwecken. In minimalen Sets spielt etwa Johann von Bülow eine alterslose Version von Lemke im Sessel, beim Interview mit der Funkuhr in den 80ern oder auf der Bettkante im Gespräch mit seiner Tochter.
Liebes Kind, jetzt hör mir mal gut zu. Seitdem dieser ganze Albtraum vorbei ist, versuche ich die Nazis zu vergessen. Ich will nicht daran erinnert werden, dass ich als Jude verfolgt worden bin. Das Jüdische war mir immer fremd. Ich bin evangelisch getauft, bin in einer ganz normalen christlichen Familie aufgewachsen. Mit dem Weggang von meinem Vater verschwand das Jüdische aus meinem Leben. Und außerdem gilt für die Juden nur derjenige als einer der ihren, der eine Jüdin zur Mutter hat. Erst die Nazis haben mit diesem ganzen Halb- und Viertel- und Achteljüdischen Schwachsinn überhaupt angefangen. Heutzutage gilt ich überall als typischer Bayer, als gemütlicher Münchner. Und das soll also bleiben.
Mit diesen Stilmitteln bemüht sich Weinhardt um eine Annäherung an den Menschen Lemke. Wissend, dass ihm das nur in Teilen gelingen kann. So ist auch der Film montiert. Er enthüllt die Hintergründe nur bruchstückhaft und nicht linear. Und aus einem unerfindlichen Grund darf Günther Jauch zwischendurch immer mal wieder seinen Eindruck von Lemke schildern. Das hätte es nicht gebraucht. Aber nach 90 Minuten ist dennoch ein vielfarbiges Mosaik einer bedeutenden Rundfunkpersönlichkeit entstanden, das es sich zu betrachten lohnt. Robert Lemke, Wer bin ich? Ist seit 9. Juni in der ARD-Mediathek abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet Epidemedien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren. Und dann hören wir uns auch in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.